Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Miriam Jax und Triggerwarnung. Wir sprechen über Vergewaltigung und wir sprechen auch darüber, warum es wahnsinnig wichtig ist, dass wir darüber und miteinander sprechen. Trotz des Themas, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Miri.
Hallo, liebe Paula.
Ist so ein bisschen bizarr, weil wir sitzen in deinem Podcast-Studio, wo ich ja netterweise auch aufnehmen darf. Glowcast, falls ihr mal reinhören wollt. Und es ist nicht irgendeine Miri, es ist Miriam Jax von Jax Beauty Line. Und wir melden uns heute mit einem Thema, das, ja, mit dem leider jede Frau zumindest gedanklich konfrontiert ist. Aber überhaupt reden wir auch über dein Leben. Oder worüber du reden willst, so wie immer hier.
Total schön und vor allem finde ich so schön, dass wir gerade einfach ungeschminkt in unseren bequemen Klamotten, ich im Schneidersitz irgendwie einfach nur hier sitzen darf, weil wir sonst ja immer Videoaufnahmen machen und ich liebe es gerade, dass wir einfach so sprechen können.
Es ist ein völlig anderes, ein anderes Sprechen. Ich habe ja angefangen mit Fernsehen und vor der Kamera musst du halt gerade fürs Fernsehen eben bestimmte Dinge in einer möglichst kurzen Zeit sagen und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Und darum liebe ich Podcasts so,
ja,
oder Radio.
Auch.
Ja. Okay, also wir wollen heute über dich sprechen. Mhm. Normalerweise interviewst du ja für deinen Podcast andere Menschen, aber was ist das Thema?
Wir wollen heute einmal darüber sprechen und ich glaube auch deswegen freue ich mich, dass wir das heute einmal machen können, weil ich glaube, das hat so wenig Raum auf meinem Social-Media-Kanal, aber auch in meinem Podcast, weil ich schon ja eher immer so eine Happy Person bin und einfach immer sage, ich will Menschen inspirieren und motivieren und das Gute zu sehen und immer positiv zu sein. Und ich habe eine ziemlich heftige Story auch so hinter mir und auch wirklich einen Weg hinter mir, wo ich jetzt viele, viele Jahre Therapie gemacht habe und viele, viele Jahre Coachings und tatsächlich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich sage, wenn wir nicht anfangen, wir Frauen, über sexuellen Missbrauch zu sprechen oder überhaupt allgemein, was uns halt eben auch so in unserem Leben passiert und angetan wird, ich glaube, dann kann nichts besser werden. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Sache, Paula, die uns ja auch sehr stark verbindet. Und das mochte ich einfach von der ersten Minute an, als wir uns kennengelernt haben und als ich dich auch das erste Mal so richtig persönlich kennengelernt habe, dass ich gedacht habe, wie cool, endlich sagt mal jemand was. Endlich macht mal jemand den Mund auf und sagt auch, was mal nicht gut war. Weil wir hören so häufig, was alles gut ist und was alles so, ja, unsere ganzen Erfolge und jetzt hier irgendwie, ne, der nächste Meilenstein. Aber ich finde, es ist auch so wahnsinnig wichtig, mal so hinter die Kulissen zu sehen und einfach zu sehen, was ist da eigentlich. Und um jetzt mal so ganz konkret zu werden, ich möchte aber auch wirklich an dieser Stelle nochmal, weil ich merke auch immer, wie das so in mir hochkommt, dass ich sage, oh Gott, ich habe so Angst, dass Menschen das so mitnimmt. Ich habe auch eben eine Story aufgenommen in meinem Büro und wollte darüber sprechen, dass wir da jetzt gerade über meine Vergewaltigung sprechen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh mein Gott, mein Sohn sitzt da ja. Habe das wirklich so in der letzten Minute gemerkt, habe dann so einen Cut gemacht und dann habe ich aber auch gemerkt, wie plötzlich so krasse Gefühle in mir hochkamen, so, boah, was passiert, wenn ich jetzt so ungefiltert auf meinem Instagram-Account sage, dass ich da in der Podcast-Folge mit dir drüber spreche? Muss ich das nicht eher so verpacken, dass da Menschen nicht so überfordert mit sind? Und dann denke ich aber auch gleichzeitig, aber ist es nicht auch so wichtig, weil wie vielen Frauen passiert das? Ich glaube, jede vierte Frau erlebt, ist es richtig? Ich kenne die Zahlen nicht ganz genau.
Ich glaube, jede achte, aber zu viele, definitiv.
Zu viele Frauen. Ja. Also zu viele Frauen erleben sexuelle Übergriffe. Ne? Und das sind ja schon Kleinigkeiten, die wir so oft so krass runterspielen. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass halt eben, dass wir alle viel mehr darüber reden, was eigentlich so abgeht in unserem Leben und was auch nicht okay ist. Und ich habe, wie gesagt, deswegen nochmal ganz kurz hier Disclaimer, ich spreche jetzt auch im Detail darüber und für diejenigen, die jetzt vielleicht da auch sagen, so, oh, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das so, na, ob ich mir das jetzt gerade so geben kann. Ich finde das immer ganz wichtig, dass das jeder so für sich selber entscheidet. Aber ich möchte da auch ganz ehrlich und offen drüber sprechen, weil ich es halt so wichtig finde. Und vielleicht auch der Grund, weil ich habe das tatsächlich komplett aufgearbeitet. Ich kann da jetzt total problemlos drüber sprechen. Und das war ganz lange Jahre nicht so.
Ja, entschuldige, ich wollte nur ganz kurz was sagen zum Thema Triggerwarnung. Für manche Menschen ist das ja zu viel zu hören, weil es sie in ihre eigene Erinnerung zurückwirft. Gleichwohl finde ich, dass es wahnsinnig wichtig ist, solche Themen wieder und wieder und wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Vor allen Dingen aber auch, schickt es bitte gerne an eure Männer in eurem Leben, Brüder, Onkel, Väter, Freunde, Partner, damit dieses Thema Gewalt gegen Frauen endlich auch dort einen Diskussionsraum findet. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich glaube das auch. Und ich glaube auch tatsächlich, ich höre gerade ein ganz spannendes Hörbuch, Die einfachste Psychotherapie der Welt, von Dr. Maggie Schauer. Auch ziemlich krass raw. Also da werden krasse Themen besprochen, aber da geht es halt darum, dass wir über Themen sprechen müssen, um sie richtig verarbeiten zu können. Ja. Und ich bin mit 14 Jahren war ich in Stuttgart mit meiner Freundin. Wir haben da ihre Familie besucht und wir haben da im Garten bei denen gecampt, in einem Zelt. Und ich war damals schon sehr rebellisch. Also ich war damals schon auch tatsächlich so, weil ich eine sehr strenge Mama hatte, die mir wenig erlaubt hat und ich halt immer so gegen ihren Willen Dinge gemacht habe. Und damals,
du bist ja auch die Älteste, ne?
Ich bin die Älteste, genau, von heute 6. Damals waren wir 4. Und ich musste alles durchboxen. Also ich war wirklich so, dass die Älteste und ne, bei mir war alles verboten und ich war aber auch oft so, dass ich so gemerkt habe, boah krass, es geht hier selten um meine Bedürfnisse. Ich muss immer so machen, was jemand anders will und habe dann halt sehr, sehr krass angefangen, so Dinge einfach zu machen. Ich habe super früh angefangen zu rauchen und zu kiffen und habe super, super krass früh Alkohol getrunken. Ich hatte echt meine erste Alkoholvergiftung mit 12. Oder bin ich gerade 13? Ja, ich glaube, ich bin gerade 13 geworden. Ich war auf so einer, meine Mama hat mir erlaubt, auf so eine Jugendreise zu fahren mit 13, so eine evangelische Jugendreise. Und da gab es nämlich einen Typen, der mich total hot fand, der war 18 und ich war 13 und die ganze Clique um ihn herum hat mich dann halt richtig abgefüllt, damit ich halt mit dem knutsche. Also das ist schon so meine allererste überhaupt Begegnung, so auch, dass ich richtig gemerkt habe, der wollte eigentlich mehr und ich glaube, ich war wirklich einfach, ich habe dann nur noch gebrochen am Ende, also ich habe eine Woche lang durchgebrochen, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich weiß auch noch, das ist echt eigentlich so krass, heute kann ich darüber lachen, aber es ist eigentlich so krass, weil diese Leute von diesem Jugendcamp haben dann bei meiner Mama angerufen, haben gesagt, dass ich halt eben diese Alkoholvergiftung habe und dass ich doch bitte abgeholt werden soll. Und meine Mutter hat einfach gesagt, nee, also die hole ich auf keinen Fall ab, die kann da versauern. Und ich bin in diesem Camp geblieben und habe wirklich jeden Tag so hart gelitten, also mir ging es so dreckig. Und ich bin aber wiedergekommen und es hat leider voll was mit mir gemacht. Also ich glaube,
dass sie dich nicht nach Hause geholt hat.
Ja, das weiß ich gar nicht. Aber auch so, ja, vielleicht auch so, dass ich da nicht so behütet wurde und dass mich da niemand in so Schutz genommen hat. Aber was es halt auch mit mir gemacht hat, dass ich danach leider total krass angefangen habe, halt eben zu rauchen und Alkohol zu trinken. Und das halt,
weil
eben
die Grenze schon verschoben war.
Ja, ich glaube. Und dann fing leider halt auch so eine Phase an, wo ich halt gemerkt habe, so, oh, irgendwie ist das total cool, so auszureißen, diesen Alkohol zu trinken und in so einer anderen lustigen Welt zu sein, die nicht so steif ist.
Für mich war das, ich habe ein bisschen später angefangen, aber für mich war das in der Rückschau ein totales Stilmittel, um endlich irgendwo dazu zu gehören. Also, dass ich die wildeste war, dass ich die freieste war, was natürlich überhaupt nicht stimmte, aber dass ich so Dinge machen konnte, wie einfach bei irgendwem übernachten, dass ich habe versucht, das zu normalisieren, dass sich in Wahrheit niemand für mich interessiert hat, zu Hause.
Ja, doch, für mich wurde sich interessiert, aber so ein bisschen too much. Also ich habe halt einfach das Gefühl gehabt, so ich war wie so, ich musste halt so genau diesen Regeln folgen. Und ich habe das dann alles heimlich gemacht. Also ich durfte nirgendwo schlafen. Ich bin dann aber nachts aus dem Fenster gesprungen und bin dann halt abgehauen und bin dann halt auch in irgendwelche Clubs rein und habe dann wirklich so mein Ausweis gefaked, um dann irgendwie in irgendwelche Clubs reinzukommen.
Aber würdest du sagen, es ging da eher um Kontrolle oder ging es wirklich um dich und deine Sicherheit bei diesen Verboten?
Gute Frage. Wurde mir noch nie so gestellt und habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so richtig krass drüber nachgedacht. Also ich glaube halt, meine Mutter meinte es immer sehr gut, ne? Also die hatte wirklich, das war wirklich eher so ein Schutz. Ich möchte dich schützen und ich glaube halt, was aber immer das Problem war, dass mit mir nicht darüber gesprochen wurde. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich bis heute halt am stärksten merke. Ich glaube, wenn mir jemand erklärt hätte, warum sie die Entscheidung so trifft und warum das so ist und nicht einfach nur so, nein, du darfst das nicht. Ich glaube, dann hätte ich es vielleicht auch verstanden. Aber für mich war das ja so, sie sieht gar nicht meine Bedürfnisse. Sie sieht gar nicht, dass ich eigentlich das und das machen möchte, dass mein Bedürfnis gerade ist, mit meinen Freunden Party machen zu gehen. Und da gab es gar keine Besprechung drüber. Und das hat mich schon immer sehr stark limitiert. Und dann aber auch gleichzeitig halt so, dass ich gesagt habe, mir kann niemand was sagen. Ich mache das jetzt einfach.
Bist du nur mit deiner Mutter aufgewachsen?
Nee, auch mit meinem Vater, aber der war, was Erziehung anging, eigentlich nicht existent. Mhm. Also meine Eltern hatten große Modehäuser und meine Eltern haben beide sehr viel gearbeitet. Wir hatten immer Nannies und Au-pairs und irgendwie Haushälterinnen. Aber an meinen Vater kann ich mich erziehungstechnisch gar nicht erinnern.
Hat er was mit euch unternommen am Wochenende oder so?
Ja, wir haben Dinge zusammen unternommen und ich erinnere meinen Vater halt als so wirklich den Happy Place, ne? Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 12 war. Da war mein Bruder gerade erst ein Jahr alt, also auch noch wirklich, eine ganz krasse Phase. Aber wie gesagt, mein Vater, das ist so ein bisschen, der hat sich da immer sehr, sehr stark rausgehalten. Und auch sich da immer so von so distanziert. Und auch wie meine Mutter dann halt so mit uns war, das war halt so. Das wurde, glaube ich, von ihm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann halt mit ihr besprochen wurde, aber so für mich als Kind war er eher so der, ach, mein Vater, der sagt nie was, ne? So, der ist so immer so der neutrale Vater gewesen. Rückblickend würde ich auch sagen, ne? So schade, dass er da nicht so ein bisschen mehr auch für uns eingesprungen ist oder da gewesen ist. Und andererseits, und das möchte ich auch so gerne an dieser Stelle nochmal sagen, auch im Falle, dass meine Eltern vielleicht den Podcast hören.
Hält dich das ein bisschen zurück?
Ich möchte nicht, dass es mich zurückhält, weil ich nämlich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich, glaube ich, heute in meiner 41-jährigen Miriam total verstehe, dass sie ihr Bestes gegeben haben und nicht anders konnten. Dass meine Mama war oder ist oder war sehr schwerst manisch depressiv, hat, glaube ich, wirklich ihr Bestes gegeben, konnte nicht anders. Und mein Vater ist, glaube ich, auch vom Wesen halt so, wie er ist, ne? Eher so zurücknehmend und dann, ich mische mich da nicht ein und so weiter. Ich glaube, ich hätte es mir ganz gerne anders gewünscht, aber ich verstehe auch heute, dass wir in ein Leben reingeboren werden, wo wir auch gewisse Aufgaben haben und gewisse Lernerfahrungen machen dürfen. Ich habe jetzt mittlerweile auch so in den letzten 3 Jahren wirklich so einen sehr spirituellen Weg eingeschlagen, was mich aber total befreit und mir ganz viel auch Kopffreiheit gibt. Da habe ich auch schon mal mit dir so drüber gesprochen, dass so seitdem ich halt so diese Theorie irgendwie für mich erkannt habe, dass wir so ein bisschen, wie man sich das so vorstellt, wie so in so einem Theaterstück in unserem Leben sind und wir halt eben auch gewisse Menschen in unser Leben bekommen, um gewisse Erfahrungen zu machen, hat mir das voll den Frieden gegeben. Weil vorher war ich in einem ständigen Kampf. Vorher war ich, warum wurde mir das angetan? Warum war das so? Warum habe ich nicht mehr Liebe bekommen? Warum habe ich das und das? Und irgendwie so seit den letzten 2 Jahren merke ich plötzlich so, oh, ich kann endlich atmen und deswegen möchte ich auch so gerne darüber sprechen, weil ich hoffe, dass meine Eltern wissen, dass ich ihnen nichts übel nehme in dem Sinne, aber halt wirklich einfach auch ganz genau weiß, dass da einfach für mich Dinge auch, ja, schwierig gelaufen sind.
Ich musste nur eben schmunzeln. Schmunzeln ist so ein bescheuertes Wort. Es sei denn, man ist das Schmunzelmonster. Weil du so eine gewisse Atemlosigkeit in deiner Erzählung hast. Also man merkt, der Druck, es muss raus, es muss raus, es muss raus. Ja. Wer hat dir damals das Gefühl gegeben, gemeint zu sein? Dass du gut bist, so wie du bist?
Ja, ich glaube, das Gefühl hatte ich halt ganz lange gar nicht. Also ich habe wirklich jetzt, glaube ich, erst in den letzten Jahren auch, oder ich bin immer noch dabei, würde ich sagen, zu verstehen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Ich habe bis heute noch so krasse Themen, wo ich denke, ich bin nicht genug. Oder auch Thema Selbstliebe. Boah, wie viele Jahre wusste ich nicht, was Selbstliebe ist? Ganz, ganz, ganz lange.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass aber jetzt auch langsam so für mich der Punkt kommt, wo ich halt auch merke, okay, ich werde freier auch darüber zu sprechen, was mir halt früher so schwer gefallen ist, weil es ja auch so ein bisschen dieses perfekte Bild, ne, nach außen auch so ein bisschen zerstört. Und ich glaube, das ist auch das, was mich ganz lange so davon abgehalten hat, überhaupt über Dinge zu sprechen.
War das wichtig zu Hause, dass es nach außen perfekt ist?
Total. Hm. Ganz toll.
Wie hat sich das gezeigt? Also musstet ihr, also oder es gibt ja Familien, wo Kinder dann in einer bestimmten Weise angezogen sind oder wo es so ritualisierte Dinge gibt, wie sonntags gehen wir in die Kirche oder sonntags gehen wir auf den Dorfspaziergang.
Kann ich alles bejahen.
Ja?
Ja, es gab, es war mein kleiner Flauschi hier, unser Buddy liegt hier und träumt gerade ganz doll.
Vor allem liegt er zu meinen Füßen, das finde ich so süß.
Ja, nee, das war tatsächlich so. Also es war ganz klar, dass wir, ja, meine Mutter hatte einfach die Vorstellung von, dass wir bestimmt aussehen, dass wir gewisse Sachen tragen. Es gab diesen Sonntagsspaziergang, den ich gehasst habe, wo man mitgehen musste und nicht anders durfte. Es gab so bestimmte Sachen, die wir machen müssen, Weihnachten in die Kirche gehen und ja, so Sachen auch wie zum Beispiel, meine Mutter hat sehr viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt, was ja total toll ist, ne, wo ich ja heute sage, oh Gott sei Dank hat sie das gemacht. Und gleichzeitig mich das in dem Moment total abgefuckt hat, dass ich gedacht habe, warum muss ich jetzt das Vollkornbrot essen oder die frische Milch oder keine Ahnung was. Also es war eher so ein bisschen, dass ich das halt einfach diese ganzen Regeln ganz schwierig fand.
Bei mir herrschte ein sehr politisches Regime, was glaube ich auch, also bitte schreibt mir, wenn das bei euch so war. Ich durfte zum Beispiel kein Obst aus Südafrika essen wegen der Apartheid. Ich durfte kein McDonald's oder Coca-Cola oder so wegen des amerikanischen Imperialismus. Bravo auch nicht, damit mein Kopf nicht beschmutzt wird durch minderwertige Medien oder bunte oder sowas. Mhm. Also ja, aber es war nicht angedockt an ein größeres Gutes quasi, sondern es war einfach so ihre Prinzipien, die da musste ich mich halt unterwerfen. Mhm. Ist auch okay, so wusste ich, was Apartheid ist, sehr früh. Also ich finde das sehr nachvollziehbar, dass du dann das Gefühl hast, du musst ausbrechen. Ist ja irgendwie logisch, wenn man Menschen versucht, in einem sehr, sehr kleinen Karton zu halten, wächst der Freiheitsdrang. Mhm. Ist ja klar.
Genau.
Ich hoffe, du hast dir damals keine Vorwürfe gemacht in diesem Garten.
Also pass auf, ich erzähle mal einmal die Geschichte. Wir haben, wie gesagt, in diesem Garten gecampt und sind dann da quasi ausgebrochen und haben gesagt, wir wollen jetzt feiern gehen. Wir waren unglaubliche 14 Jahre. Also ich finde das so krass früh und jung. Und ich habe aber damals gedacht, ich wäre voll alt und voll erwachsen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle und selber, ne, meine Tochter sehe, die jetzt gerade erst mal 2,5 ist, aber wenn ich auch so meine Schwestern mit 14 gesehen habe, unfassbar, wie jung das ist. Und dann sind wir aber abgehauen und dann wollten wir irgendwie in eine Bar oder in einen Club oder sowas und mussten aber ziemlich weit laufen. Und dann plötzlich hat ein Auto angehalten und da waren halt zwei super nette Typen drin.
Wie alt?
Ich würde so sagen, die waren also sehr viel älter, sehr, sehr viel älter. Also ich würde so sagen, die waren halt schon so, weiß nicht, Mitte 30 oder sowas. Aber die waren halt super sympathisch und nett in dem Moment und haben dann halt gesagt so, hey, wir fahren jetzt irgendwie gerade in den Club und wollt ihr nicht mitkommen? Und wir so, ja, voll cool und sind halt in dieses Auto eingestiegen. Und dann haben die halt gesagt so, hey, bevor wir in den Club fahren, fahren wir noch mal kurz nach Hause und können was kiffen und was trinken. Und wir waren halt voll so offen dafür, ne? Wir haben gesagt, ja klar, wieso nicht, ne? Fanden das voll cool. Und dann haben die halt echt angefangen, uns richtig abzufüllen. Und ich würde glauben, das kann ich nicht mehr sagen, zu dem Zeitpunkt war ich schon leider zu voll. Ich glaube auch, dass der mir echt was in mein Getränk irgendwo reingemixt hat, weil wir sind, als er mich dann halt mit in sein Schlafzimmer gezogen hat, diese ganze Szene, das ist so, da war ich nicht in meinem Körper. Also ich konnte nichts machen. Mein Körper war einfach, und ich meine, ich höre das schon auch, wenn ich da mit anderen Frauen drüber spreche, dass das viele erleben, ohne dass sie so voll waren, ja, oder dass sie irgendwie unter Drogen waren. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das so, ne, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese ganze Szene so richtig so von oben gesehen habe, dass ich überhaupt nicht in meinem Körper anwesend war, sprich ich mich auch gar nicht gewehrt habe in dem Sinne oder sonst irgendwas. Ich war komplett dem Ganzen einfach ausgeliefert. Und ich weiß halt auf jeden Fall nur noch dann, wie ich dann halt aufgestanden bin und meine Freundin war ja dabei. Und ich halt nur dachte so, okay, hat die gerade Spaß? Also ne, ist das bei ihr ähnlich oder?
Und die Freundin wurde auch vergewaltigt.
Ja, und das finde ich halt so krass, dass wir bis heute, also wir haben keinen Kontakt mehr. Ich weiß es nicht, weil ich da so lange nicht drüber gesprochen habe und wir wirklich den Kontakt irgendwann auch verloren haben. Und ich bis heute, also ich habe ja ganz lange gesagt, ich wurde gar nicht vergewaltigt. Ne? Also das war wahrscheinlich von mir gewollt. Ne? So, und,
naja, aber, das ist ja ein... ein gängiger Mechanismus, um das Unerträgliche erträglich zu machen.
Genau, genau.
Wie ging denn der Abend ganz kurz noch weiter?
Mhm. Wir sind dann da raus. Also ich habe sie dann rausgezogen. Ich habe dann gesagt so, wir müssen jetzt gehen. Also mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ich habe danach nur noch gebrochen. Also ich habe wirklich, wir haben in diesem Zelt gelegen und ich habe mich nur noch übergeben.
Ihr seid zu Fuß dann nach Hause?
Wir sind zu Fuß dann nach Hause. Also das war auch nicht so weit von da, wo die uns aufgegabelt haben. Wir sind dann irgendwie nach Hause gelaufen oder sowas. Und ich weiß einfach nur, also wir hatten ja gekifft, ne? Wir hatten richtig viel Jägermeister gesoffen und so weiter. Und ob da jetzt noch irgendwie Drogen dazu kamen, also mir ging es so schlecht. Ich habe nur noch gebrochen. Und danach fing wirklich mit einer der schlimmsten Phasen in meinem ganzen Leben an, weil ich danach wirklich die Welt nicht mehr verstanden habe. Ich bin wie aus diesem Drogenrausch nicht mehr rausgekommen und ich glaube auch, mein Körper wollte da nicht mehr rauskommen. Und ich war danach nicht mehr die gleiche.
Habt ihr am nächsten Tag oder so darüber gesprochen? Was war?
Nein.
Mit keinem Wort?
Nein, mit keinem Wort. Es war wie als so, ja, sie wollte das und ich wollte das und ich habe mich so unendlich doll geschämt, dass ich dachte so, oh, die hatte bestimmt voll Spaß und die wollte das bestimmt und na so. Und ich kann ja jetzt nicht so tun, als würde ich das nicht gewollt oder ne, so. Ich glaube sogar wirklich, dass wir einfach gesagt haben so, ja, wir hatten Sex so. Das war so total krass, weil ich...
Das wäre das erste Mal gewesen.
Na, nee, das wäre nicht das erste Mal gewesen, weil ich tatsächlich davor schon mal nicht so ein Erlebnis hatte, aber tatsächlich auf einer Jugendreise, wo ich davor war. Das war also mit 13 war ich das erste Mal. Dann mit 14, mit Anfang 14, war ich auf so einer, weißt du, so einer Rufreise. Und da hatte ich so gesehen mein allererstes Mal, aber leider auch so abgefüllt und auch nicht bewusst. Also ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass ich so ein wirklich bewusstes erstes Mal irgendwann mal hatte. Und diese Vergewaltigung in Stuttgart, die für mich wirklich auch so eine richtige Vergewaltigung jetzt im Nachgang wirklich, also im Rückblick auch ist, wirklich ist. Das war tatsächlich in einer Phase, wo ich schon einen ersten Freund hatte. Und ich bin nämlich dann zurück, als wir aus Stuttgart zurückgekommen sind, bin ich zurückgekommen und jegliche körperliche Berührung war nicht mehr möglich. Mhm. Es war ganz krass und er hat halt die Welt nicht verstanden. Ich habe das 6 Wochen lang niemandem gesagt. Ich habe das so krass in mich reingefressen und ich habe aber so schlimme Albträume gehabt. Ich bin halt auch, wenn wir beieinander geschlafen hatten und zusammen in einem Bett geschlafen haben, bin ich richtig schreiend wach geworden, habe nur noch um mich geschrien und er hat einfach nur immer gesagt, so, was ist mit der, ne? So, ich verstehe es nicht. Und irgendwann habe ich ihm das erzählt und mir ging es aber dadurch nicht besser, dass ich es ihm erzählte. Ich habe es ja meinen Eltern auch nicht erzählt. Ich habe es meinen Freunden, niemand wusste das. Also,
und er war gleich alt?
Ja, er ist 2 Jahre älter gewesen als ich.
Und wie hat er reagiert?
Für ihn war es so schlimm. Er hat richtig geweint und hat mich im Arm gehalten und hat halt irgendwie, also er konnte das halt auch ganz schwer auch nur verarbeiten. Und dann ist aber noch eine ganz schlimme Geschichte passiert danach, die für mich auch in den ganzen Jahren der Aufarbeitung dieser Vergewaltigung eigentlich so fast noch wirklich mit einer der schlimmsten Sachen war, ist, dass ich mich, als ich mich dann endlich quasi, als ich mich dann meinen Eltern anvertraut habe, war das so, dass ich, also ich hatte sowieso ein sehr schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter. Wir haben uns halt ständig in die Haare bekommen. Und tatsächlich, als ich dann so nach 6 Wochen psychisch so am Ende war und mich meine Mutter angeschrien hat wegen irgendwas, habe ich ihr leider eine Ohrfeige gegeben, weil ich nicht mehr konnte. Weil ich wirklich einfach, mein ganzer Körper, ich habe mich so bedroht gefühlt in dem Moment, dass ich halt in dem Moment eine Reaktion, mein Körper hat eine Reaktion gegeben, die absolut nicht okay war, aber in dem Moment konnte ich nicht mehr.
Ja.
Ich konnte nicht mehr. Und was dann leider passiert ist, ist, dass meine Mutter mir nicht geglaubt hat, als ich ihr das erzählt habe. Also, dass sie dann halt gesagt hat, das erzählst du nur, um dich zu rechtfertigen für dein scheiß Verhalten und dass du mir eine Ohrfeige gegeben hast. Und auch hier, also es war wirklich für mich das Allerschlimmste. Jetzt öffnet man sich schon, man ist so verzweifelt und dann kriegst du nicht mal diese Umarmung und dieses so, oh mein Gott, mein Kind, ne, so, ne, wie schlimm, sondern auch noch so, ja, das ist Quatsch, was du da erzählst, ne, das glaube ich dir nicht. Aber auch hier weiß ich, dass meine Mutter nicht anders konnte, weil sie, glaube ich, so also meine Mutter war ja auch leider von genau solchen Themen so selber geplagt, auch durch ihre Depression. Ich glaube, es war so ein Schutzmechanismus in dem Moment bei ihr und gleichzeitig für mich natürlich das Schlimmste, was sie hätte in dem Moment machen können, dass sie halt nicht gesagt hat, so, ich glaube dir und na so, ich bin da für dich und sondern das war dann halt sehr mit sehr viel Streit verbunden. Mein Vater kam dann auch, meine Mutter hat meinen Vater dann angerufen. Der hat ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr bei uns gewohnt. Der kam dann vorbei und hat mich in den Arm genommen und hat total geweint und wollte nach Stuttgart dem Typen eins in die Fresse schlagen. Und ich habe auch zu ihm gesagt, Papa, ich könnte, wenn wir jetzt zur Polizei gehen, ich kann dir nichts mehr über den Typen sagen. Ich habe gar kein Bild mehr vor Augen, gar nichts. Ich weiß nichts. Wir sind nachts in das Auto gestiegen. Wir waren total voll. Ich weiß gar nichts mehr. Ich könnte dir nicht mal sagen, ich weiß nicht, wie der heißt, ich weiß nicht, wie der aussieht, gar nichts. Wir müssen das hier abhaken. Und deswegen bin ich natürlich auch niemals zur Polizei gegangen, habe keine Anzeige gestellt oder sonst irgendwas. Aber ich habe auch jahrelang mit niemandem darüber sprechen können.
Aber dadurch, also immerhin hat er menschlich richtig reagiert.
Ja.
Hat er deine Mutter gestellt?
Ich weiß es nicht mehr so genau. Also ich hoffe es sehr und ich möchte auch sagen, dass es so gewesen ist. Ich glaube es auch, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mutter dann diejenige war, die sich um einen Therapieplatz für mich gekümmert hat, die dann auch sehr dahinterher war, dass ich in Therapie gehe. Also sie hat sich schon dann bemüht. Ich glaube halt nur, was mir halt insgesamt in dieser ganzen Zeit so wahnsinnig doll gefehlt hat, ist halt so diese bedingungslose Liebe. Du bist okay, du bist nicht falsch, sondern ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre einfach gedacht so, ich bin wirklich, also ne, es liegt an mir. Es liegt an mir, ich hätte nicht abhauen dürfen, ich bin schuld, ich hätte nicht in das Auto steigen dürfen. Ne, so, ich habe dem Typen wahrscheinlich hier voll die Möglichkeit gegeben. Ich bin schuld. Mhm. Und das weiß ich heute zum Glück, dass das nicht so ist. Dass das absolut nicht okay ist, was er da getan hat. Aber ich weiß auch sehr stark, dass das sehr viel mit meiner Selbstliebe gemacht hat.
Ja, offensichtlich. Die ja wahrscheinlich sowieso nicht so an Bord war, weil Kinder mit manisch-depressiven Eltern ja eher damit beschäftigt sind, Gefühle zu oder den Gefühlszustand zu Hause zu regulieren, ne? Und irgendwie in Sicherheit zu bleiben oder andere in Sicherheit zu bewahren. Du hattest ja Geschwister.
Genau.
Hast du dich um die gekümmert als Kind?
Sehr viel, sehr viel. Also vor allem mein kleiner Bruder, als der geboren wurde, war ich 11. Und das war auch eine Phase, wo es meiner Mutter sehr, sehr, sehr schlecht ging, wo sie, also manische Depression ist ja wirklich so, für diejenigen, die es nicht wissen, so wirklich so ein himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt und das in also Wellenabständen, also wirklich so, dann ist eine Zeit lang alles so mega krass, super toll und dann kommt diese Phase des total tiefen Lochs und in dieser Lochphase war ich eigentlich die Mama. In dieser Lochphase habe ich zu Hause, also ich habe mich um meinen kleinen Bruder gekümmert, auch nachts. Ich habe halt für die Familie, war ich komplett da, habe halt eben geguckt, dass alles läuft. Wir haben super, super viel in der Zeit auch dann im Haushalt gemacht. Also wir haben eigentlich den Haushalt mitgeschmissen. Ich glaube auch, das war auch eine Phase, wo wir tatsächlich finanziell nicht mehr gut aufgestellt waren. Sprich, wir hatten da auch niemand mehr, der uns da so geholfen hat. Wir hatten ja früher, meine Eltern haben leider alles, als ich 12 war, haben die alles verloren.
Wodurch?
Durch eine Wirtschaftskrise damals und auch so, dass finanziell halt einfach das nicht mehr gut lief. Und dann haben sie halt die ganzen Läden geschlossen und sind in so eine Insolvenz gerutscht. Dadurch hatten wir halt einfach nicht mehr die Möglichkeiten, also finanziell so frei zu sein und wirklich alles, wie gesagt, es gab keine, glaube ich, Haushälterin mehr und so weiter. Mhm. Das heißt, wir haben dann halt als Kinder sehr viel mitmachen müssen, was ich auch okay finde. Also meine Kinder müssen garantiert auch mal was im Haushalt mitmachen. Ich glaube halt nur, dass es nie nach unserem Tempo, nach unserem eigenen, es gab nie eine Option. Es war nie, würdest du das bitte machen? Ja, ich mache das, aber erst dann und dann. Sondern es war halt sofort, wenn es jetzt nicht gemacht ist, dann gibt es eine Strafe oder so dieses. Und das, das ist, glaube ich, auch etwas, was heute dafür auch natürlich immer wieder so stark sorgt, ne, dass ich halt immer wieder so in diese Burnout-Symptome reinkomme, weil ich immer wieder denke, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich nicht gut oder ne, dann werde ich nicht geliebt oder ne. Und das ist halt was, wo ich ja leider bis heute noch sehr, sehr, sehr stark mit zu kämpfen habe.
Ja. Wie sahen die Strafen aus?
Es war halt tatsächlich einfach nur, dass man richtig Ärger bekommen hat, ne?
Und ja, was heißt einfach nur? Also Das ist ja schon für ein Kind ein schreckliches Gefühl.
Ja, absolut, absolut. Und auch, ich glaube, was für mich immer mit am schlimmsten war, halt, dass dann halt so schlechte Laune bei uns war. Also das war halt, glaube ich, einfach so für mich immer wer mich auch so kennt, ne, und auch so auf Instagram folgt, man weiß halt einfach so, ne, ich versuche halt immer das Positive zu sehen. Ich bin immer so jemand, der versucht, alle Menschen mit hoch zu liften und ne, dass sich alle gut fühlen. Und das ist halt genau da entstanden, ne, in dieser Phase, wo ich dann auch gesagt habe, ich möchte nicht, dass wir hier die ganze Zeit in so einem dunklen Loch sind, sondern ich möchte halt, dass es uns gut geht. Und dann habe ich halt eben alles dafür getan, dass es uns gut geht. Und dazu zählte halt auch, dass ich alles mache, was meine Mutter möchte, damit wir halt eben keine schlechte Laune haben, ne? Damit das Abendessen schön wird und dass es halt irgendwie eine gute Stimmung ist. Und
aber es gibt natürlich einen Menschen, der darunter massiv leidet. Und das bist du selber.
Ja, ja, absolut. Und ich glaube tatsächlich, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, also ich habe so viele Jahre habe ich nicht erkannt und habe immer wieder gesagt, so warum ich? Warum muss ich die Älteste von all diesen Kindern sein? Warum ist meine Mama krank? Warum ist das alles so? Und ich glaube, das kann man sich halt sehr viel fragen und sich darüber auch sehr viel grämen und sehr viel sich auch so selber halt eben so kaputt machen. Aber für mich heute muss ich ganz klar sagen, nach so vielen Jahren Therapie, nach so vielen Jahren Coachings, Healings, Hypnosen und so weiter. Und ich meine, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft die Vergewaltigung das Thema war. Glaube ich, dass ich einfach an einem Punkt bin, wo ich sage, es hilft einfach total, darüber zu sprechen, sich wirklich auch mit anderen Menschen darüber auszutauschen und dass man immer wieder, so wie wir das ja auch untereinander machen, dass ich dir sage, Paula, es ist okay, dass man sich nicht jeden Tag gut fühlt, es ist okay, etwas nicht zu können, dass du mir sagst, aber Miri, du weißt, dass du gut bist. Und ich glaube, das ist halt das, was mir jahrelang gefehlt hat. Mhm. Diese Person, die mir sagt, du bist gut, so wie du bist, Miri, das ist okay. Du musst jetzt nicht noch den 50.000. Laden eröffnen. Du musst jetzt nicht noch irgendwie die nächste Millionenumsatz machen. So, es ist okay. Du darfst krank sein. Du darfst einfach mal was für dich Gutes tun. Du darfst dir was gönnen. Du darfst in den Urlaub fahren, ohne dich zu Tode zu arbeiten. Und das bestimmt so krass mein Leben. Also alles, alles, alles. Und jetzt zu erkennen, dass all das, was ich erlebt habe, das kann ich ja nicht rückgängig machen. Das war so. Und ich würde auch von vielen Dingen behaupten, dass ich sie gerne eliminieren würde aus meinem Leben. Aber es ist für alles etwas gut. Und ich weiß nicht, ob sich das total absurd anhört, aber ich habe diesem Vergewaltiger verziehen. Ich habe komplett meiner Mutter verziehen, meinem Vater, allen Menschen, die irgendwo in diesem Leben etwas dazu beigetragen haben, dass es mir nicht gut ging oder dass ich halt irgendwie unter etwas gelitten habe. Vielleicht noch nicht zu 100% bei allem, aber zum Beispiel diesem Vergewaltiger habe ich zu 100% verziehen, weil ich einfach glaube, dass ich kann das überhaupt nicht etwas sagen, dass das okay ist, ne? Also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es ist absolut, absolut nicht okay, so etwas zu tun, eine Frau auch nur an den Arsch zu grapschen, an die Titten, irgendwas. Es ist absolut nicht okay. Aber was ich auch über die ganzen Jahre gelernt habe, ist, dass jeder Mensch in diesem Leben sein Bestes gibt und dass wir alle aus einem Grund hier sind und dass wir alle für etwas mitnehmen. Und sei es, dass ich nur diese Erfahrung machen musste, um heute hier in dem Podcast darüber zu sprechen und alle Frauen, die sowas erlebt haben, zu ermutigen, darüber zu sprechen, nicht mehr den Mund zu halten, nicht mehr zu sagen, ich bin schuld, ich fress das in mich rein, sondern wirklich rauszugehen. Die Menschen, die da etwas getan haben, wirklich auch zu verklagen, Menschen da wirklich rauszugehen, nicht mehr zu sagen, ja, aber das ist ja mein Mann, der schlägt mich regelmäßig oder vergewaltigt mich, aber das ist ja mein Mann, der ist ja eigentlich total lieb, sondern wirklich, dass wir erkennen, es muss Schluss damit sein, weil wir haben alle irgendeine Thematik in unserer Kindheit erlebt, die uns dazu bringt, dass wir mit Dingen einfach, dass wir zum Beispiel darüber schweigen, dass wir Dinge akzeptieren, wie sie sind, dass wir sagen, wir sind nicht gut, wir können das nicht, wir sind nicht gut genug oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das zu erkennen, dass es so wichtig ist, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, Dinge loszulassen, Frieden zu schließen. Und ich glaube, wir können nicht Frieden schließen, wenn wir alles in uns reinfressen und sagen so, ja, es ist so, es war so. Ich glaube einfach Dinge, wir sind Menschen, wir müssen sprechen.
Zwei Gedanken dazu. Wir erinnern uns alle an Gisèle Pelliquot, die Dame, die jahrelang von ihrem Mann vergewaltigt und zur Vergewaltigung feilgeboten wurde, wie so ein Stück Vieh. Die ja den Satz des Jahres 24 geprägt hat. Die Scham muss die Seiten wechseln. Ein, finde ich, bahnbrechendes Ereignis für alle Frauen. Jetzt fehlt natürlich nur noch der Mut, in jedem individuellen Fall es auch zu tun. Ich schließe mich dir natürlich an. Bitte sprecht darüber mit euren Freundinnen, euren ja, eurer Familie, mit Menschen.
Ja.
Und es ist ein Thema, was in die Öffentlichkeit gehört, ganz, ganz unbedingt, weil in der, also in der Scham können sich Täter verstecken. Mhm. Ne? Das ist der Schatten, den die brauchen, um nicht ans Tageslicht zu müssen. Gleichzeitig muss sich bei den Männern etwas ändern. Es muss klar sein, dass körperliche Übergriffe auf Frauen nicht gehen. Und da müssen Männer sich gegenseitig zur Ordnung rufen und zur, ja, also zum Fühlen. Ich glaube, dass dadurch, dass viele Männer immer noch nicht gelernt haben, miteinander, also mit ihren Leuten darüber zu sprechen, wie es ihnen geht, was in ihnen passiert und so weiter, so viel Ekelhaftes wachsen kann. Und wir sehen gerade, ja, überall auf der Welt, was das für Blüten treibt. Aber auf einer persönlichen Ebene, was du sagst, du hast verziehen und du hast vergeben. Mir fällt wohl auf, dass dein Körper trotzdem immer noch extrem stark reagiert und dir sagt, Achtung, 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 Achtung. Ich glaube, dass man bei allem Heilen und Loslassen, was du ja super gut gemacht hast, immer noch darauf achten muss, welche Verhaltensweisen habe ich, sind mir wirklich ins Fleisch getrieben worden, zum Beispiel durchs Elternhaus, ja, nach bestem Wissen und Gewissen ja meistens, aber trotzdem, das ist übrigens auch der Grund oder das Einzige, habe ich schon mal gesagt, was ich meiner Mutter immer noch vorwerfe, dass ich mir so schwer damit tue, diese wirklich, ja, diese negativen Konsequenzen aus meinem Leben zu oder ins Leben zu integrieren, so dass sie nicht mehr in der Lage sind, mich so zu verletzen, ne? Dass dein Körper ja trotzdem noch sagt, Achtung, du weißt zwar intellektuell, dass du dich ausruhen darfst, aber du spürst es noch nicht. Und darum trete ich dir jetzt von vorne gegen das Knie, damit du stillhältst. So. Und der ganz, ganz, die Königsdisziplin aller therapeutischen Arbeit ist ja, Körper und Geist zu vereinen. Das Fühlen lernen, bevor es unser Handeln bestimmt. So. Und darum nur für alle, die zuhören, wenn euer Körper euch in irgendeiner Form Signale gibt, schaltet sofort den Intellekt aus und hört ausschließlich auf den Körper. Weil der sagt euch immer, Achtung, ich gebe jetzt nochmal einen Hinweis, vielleicht fällt es dir ja auf. Ja? Und das ist das Schöne daran. Also jeder von uns kann ja im Rückblick immer genau sagen, ach, natürlich, da war die große rote Ampel, da bin ich einfach drüber gefahren. Genau wie wir im Nachhinein immer wissen, okay, in Beziehung wussten wir an diesem Punkt schon längst, dass taugt mir nicht, das ist nicht das Richtige für mich. Oder bei Entscheidungen, egal welcher Art, beruflicher Natur, persönlicher Natur, wir wissen es. Und auf den Körper zu hören, ist häufig ja der letzte Schritt auf dem Weg in die Sonne.
Absolut, der Körper spricht eine so krass klare Sprache.
Ja.
Ich sehe auch deinen Punkt total. Es ist ja auch so, es ist ja auch wirklich alles andere als dass ich sagen würde, boah, ich bin da zu 150% durch. Und es ist auch ein, ich glaube, das ist auch etwas, was, kann man da überhaupt jemals 100% durch sein? Ja? Also ich meine, ich glaube, es ist einfach auch menschlich, dass wir auf dieser Reise sind und einfach immer weiter gehen und dass immer wieder eine neue Erfahrung oder eine neue oder ein anderes Gefühl auch dahinter steckt. Und ich weiß halt nur, dass zum Beispiel vor noch ein paar Jahren habe ich bei jeder Kleinigkeit, also wenn im Radio irgendwas von Thema Vergewaltigung oder sexueller Missbrauch oder irgendwo jemand gesprochen hat, habe ich sofort angefangen zu weinen. Das hat so hart was in mir getriggert. Also alleine dieses Wort, dieses, oder Filme, oh Gott, kann ich gar nicht. Muss ich sofort weggucken, Ohren zuhalten, ging gar nicht. Und das habe ich halt gespürt, dass sich das massiv verändert hat, als ich dann gesagt habe, ich gehe da jetzt durch. Ich mache das nochmal, also ich gehe da nochmal wirklich in diese Gefühle. Ich habe auch tatsächlich durch Hypnosen diese Erfahrung nochmal für mich anders gefühlt. Also deswegen finde ich auch diesen Punkt, den du sagst, so wichtig. Es geht ja auch sehr stark ums Fühlen, weil das Gefühl letztendlich ja auch diesen Trigger auslöst, der dann Angst auslöst oder das schlimme Weinen oder Wut, ne, ganz viel Wut kommt auch bei mir immer wieder hoch, ne, dass ich dann merke, so, boah, ich kriege so Wutausbrüche und ich weiß plötzlich gar nicht, woher die kommen. Aber genau darum geht es ja, das ins Fühlen zu kommen. Und als du vorhin nochmal gesagt hast, dass es so wichtig ist, dass die Scham auf die andere Seite gehen muss. Da habe ich halt direkt gedacht, so, ja, krasser Punkt, weil all diese Männer werden ja auch von Frauen geboren und von Frauen weitestgehend erzogen. Und vielleicht haben sogar diese Frauen sexuelle Gewalt erlebt und haben aber niemals mit ihrer Familie darüber gesprochen.
Ja.
Und plötzlich wird ihr eigener Sohn
zum Vergewaltiger,
ja, zum Täter. Und ich glaube halt schon hier, denke ich, wie krass, dass ich vorhin, was ich ja eingangs gesagt habe, da diese Story aufnehmen wollte und so plötzlich gemerkt habe, oh krass, mein Sohn sitzt da ja. Also der ist jetzt 8, es ist viel zu früh, über sowas zu sprechen. Aber da habe ich direkt gedacht, so, das muss etwas sein, wo mein Sohn irgendwo sensibel drauf reagieren muss. Also der muss ja damit irgendwie umgehen können, schon alleine für, wenn er selber mal in einer Beziehung ist. Und mein Mann ist ja von einer Feministin aufgezogen worden, ohne Vater. Und da denke ich auch immer wieder so, oh, es ist so krass, wie feinfühlig er ist. Also wie krass das ist, dass einfach eine Frau Themen eben auf den Tisch gebracht hat und erklärt hat und gesagt hat, ich möchte, dass meine Söhne gute Männer werden, dass die ein gutes Verhalten ihren Frauen gegenüber an den Tag bringen. Und da denke ich halt wirklich so schon alleine deswegen, für all die Söhne, die wir haben, für all die Töchter, die darüber Bescheid wissen müssen, dass sie gut sind, so wie sie sind, dass sie nicht diejenigen sind, die schuld sind, wenn sowas passiert. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, so das Einzige, was ich meiner Mutter noch vorwerfe, ich glaube halt genau das ist das Einzige, was ich meinen Eltern bis heute vorwerfe, dass wir niemals so offen darüber gesprochen haben und dass ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt vorwerfen kann, weil wenn man ja selber niemals Selbstliebe gelernt hat, ne? Also ich würde behaupten, meine Mutter hat niemals gelernt, sich richtig selber zu lieben.
Ja, meine auch nicht.
So.
Ja.
Wie kannst du das dann überhaupt jemand anders weiterbringen? Du kannst ja nur Lehrer werden, wenn du selber etwas studiert hast, wenn du etwas gelernt hast. Und wenn du sowas nie gelernt hast, wie, was ist denn Selbstliebe? Wie gehe ich denn überhaupt selber mit mir gut um? Was bin ich überhaupt wert? Wie kann ich das meiner Tochter beibringen? Deswegen finde ich, es ist so erstrebenswert, Selbstliebe zu lernen, auch wenn wir es nicht von unseren Eltern gelernt haben.
Ja, absolut. Also das und Selbstliebe kann man natürlich auch, weil Liebe ist so groß und es erscheint so schwierig, sich selbst immer zu lieben. Aber wenn ihr das Wort Liebe durch Selbstverständnis oder ich hatte neulich vielmehr das richtige Wort ein.
Selbstakzeptanz?
Ja, Selbstakzeptanz, genau. Ich glaube, das habe ich sogar in meinen Büchern geschrieben. Selbstakzeptanz, ich Schlauberger. sollte ich mal lesen. Selbstakzeptanz, genau. Also sich anzunehmen, so wie man ist, mit allem Guten und allem Schlechten. Und wir haben alle gute und schlechte Eigenschaften. Aber ehrlich damit umzugehen und vor allen Dingen eben offen mit den Gefühlen, die kommen und den Gedanken, die dazugehören. Also eine wirkliche Durchlässigkeit zu schaffen, das ist ein wirklicher Dienst an der Menschheit. Ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich mal Kinder habe, mache ich es genau anders, wie so viele. Aber ich habe wirklich mich bemüht, mich verständlich zu machen in all dem, was ich mache. Also entschuldige, dass ich rumgeblökt habe. Ich bin total enttäuscht gerade von mir selber oder ne, diese Dinge. Und auch das Thema Vergewaltigung war bei uns relativ früh Thema einfach, also natürlich altersgemäß, aber weil ich beruflich damit in Kontakt gegangen bin. Und dann saß ich mal zu Hause und musste weinen und die Kinder haben gefragt, was los ist. Und dann habe ich das erzählt so. Und mein jüngerer Sohn ist da extrem sensibel für, weil der ja Freundinnen hat. Und die eine oder das eine oder andere junge Mädchen da draußen hat einfach gerade auch durch soziale Medien so übergriffige Erlebnisse, ne? Schick Fotos oder hier mein Geschlechtsteil, die werden angefasst und so weiter. Und dass wir aufeinander aufpassen und dass Fehlverhalten dieser Art einfach nicht mehr akzeptiert wird, das ist eine große Aufgabe. Und ich meine, stell dir mal vor, jede Frau, die sowas erlebt hat, und ich habe wirklich einfach Glück gehabt, glaube ich, dass mir es nicht passiert ist, weil ich war in 10.000 Situationen, wo easy, ja, ich war ein leichtes Opfer. Bin ich zum Beispiel mal, es gibt bei Bonn so eine Burg, Tomburg, da war ein Punkkonzert. Ich habe mich einfach in irgendein Auto hinten reingelegt zum Schlafen, weil ich müde war. Bin aufgewacht, weil das Auto fuhr. Ja, habe dann bei einem wildfremden Mann übernachtet, der war sicher Ende 20. Knox an dieser Stelle, dickes Küsschen, ey, du bist ein richtig guter. Der hatte eine Katze namens Horst. Und ich habe dann bei dem im Bett übernachtet. Der war völlig hysterisch, sein Benzinschlauch war geplatzt. Darum hat er so geflucht, darum bin ich wach geworden. Wir waren in Bad Neuenahr.
Aber wusste der das, dass du da liegst?
Nein, natürlich nicht, weil ich war so hinten runtergerutscht. Ich hatte ein paar Dosenbierchen getrunken. Der hat fast einen Herzinfarkt gekriegt.
Oh mein Gott.
Der hat mich gar nicht, also nichts, natürlich, wie man sich normal benimmt. Du gibst einem Mensch dann eine Schlafgelegenheit und dann rufst du den ADAC an und fährst mich dann nach Hause. Meine Mutter hat sich ja nicht so interessiert, wo ich bin über Nacht. Da war ich 14, 14,5, 15, sowas. Also es wäre leicht gewesen, ja. Knox war ein netter Mensch. Aber stellt euch mal vor, jede Frau, der sowas passiert ist, und das sind ja Millionen, gehen auf die Straße laut mit einem Schild oder einem Megafon oder am besten beidem und sagen, und hier bin ich aus dem Garten rausgegangen und da hat mich das Auto aufgepickt. Ich meine, es war dunkelgrün, es war vielleicht sowas wie ein VW Jetta, was weiß ich. Und dann sind wir da lang gefahren und dann erinnere ich mich nicht. Aber mein Vergewaltiger müsste jetzt ungefähr 65 Jahre alt sein und vielleicht lebt er noch hier. Stell dir vor, jede Frau würde das zeitgleich machen. Das wäre ein Effekt. Und dann könnten die Täter nicht mehr sagen, ach so, ich dachte, die wollte das. Ich frage mich natürlich, solche Männer, die kein Gefühl dafür haben, wie man sich menschlich vernünftig benimmt, ob denen bewusst ist, was sie tun oder ob sie sagen, naja, wer nicht Nein sagt, der sagt ja.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was ich gerade bei mir direkt hochploppte. Dieser Mann, wenn er jetzt heute 65 ist, weiß der überhaupt, dass ich mein ganzes Leben lang darunter gelitten habe? Der hat das vielleicht komplett vergessen. Der hat halt einfach gedacht so, ach, das war halt ein sweetes Mädel.
Ja.
Der macht sich vielleicht bis heute
keinen
Gedanken darüber, was er da getan hat und was er mit meinem Leben da getan hat. Und davon würde ich jetzt sogar mal fast ausgehen, weil ich habe mich ja auch nicht gewehrt oder sonst irgendwas, sondern der dachte vielleicht auch so, ach, die ist voll und die hat Bock. Aber das finde ich halt eben so krass und gerade deswegen müssen wir darüber sprechen. Weil vielleicht hat er auch Kinder bekommen, vielleicht hat er auch einen Sohn, mit dem er darüber sprechen würde. Also ich glaube, genau das ist es, dieses da rausgehen, etwas sagen. Wir müssen halt alle aus diesem Gedanken raus, aber vielleicht habe ich es auch verdient. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch schuld, vielleicht bin ich nicht liebenswert, vielleicht ist das so.
Vielleicht ist die Strafe dafür, dass du rebellisch warst und aus diesem Garten
gegangen
bist.
Ja. Das ist meine Strafe dafür, das ist meine Strafe dafür. Meine Mama hat zum Beispiel auch immer einen Satz gesagt, der mir sehr krass hängen geblieben ist. Richtiger Glaubenssatz, auf die Tat folgt die Strafe. Das hat sie immer gesagt. Und das war auch bei mir richtig krass verankert.
Kalt.
Richtig krass verankert. Dass ich immer gedacht habe, naja, also ich habe es ja auch gemacht, ne? Ich kriege die Strafe dafür. Und das kam bei mir immer, in meinem ganzen Leben. Ich bin ja auch dann Ewigkeiten wirklich diese Achterbahn immer wieder gefahren. Also dieses manisch-depressive war so eine Bestimmung meines Lebens. Immer Achterbahn, die ganze Zeit hoch und runter. Bis ich das erkannt habe, dass das dieses Muster war, was ich die ganze Zeit fahre. Und dass ich auch auf den Knopf drücken kann, um das mal abzustellen, diese Achterbahn. Mhm. Und dieser Satz, der hat mich immer begleitet. Also wirklich jahrelang. Auch ich würde sagen, sogar der ist noch ziemlich krass in mir drin. So, ich habe ja dafür gesorgt, dass das jetzt sogar, ach, das ist meine Strafe dafür, das. Das sage ich ständig. Und dann hat mir irgendwann mal irgendein Coach gesagt, so, ja, was ist denn überhaupt eine Strafe? Also gibt's, also, ne, wofür kriegst du denn eine Strafe?
Und warum muss man überhaupt jemanden bestrafen?
Ja, warum muss man denn überhaupt jemanden bestrafen? Wofür denn? Was, weil du was gemacht hast?
Aus Strafen lernt man halt auch nichts, ne? Und das weiß man inzwischen.
Ja.
Also gerade Kinder lernen nichts aus Strafen. Mhm. Die lernen auch nichts davon, in der Ecke zu sitzen.
Mhm.
Der stille Stuhl oder stumme Treppe oder wie das heißt, könnte ich durchdrehen.
Mhm.
Was soll ein Kind lernen, wenn es in der Ecke sitzt? Außer, dass es nicht mitmachen darf. Es ist disconnected.
Ja. Ich habe ja tatsächlich bisher nur ein einziges Mal über die Vergewaltigung gesprochen. Und das war ja in einer Folge, wo es eigentlich gar nicht um mich ging, sondern da war die Anastasia Barner bei mir im Glowcast. Und da hat sie halt über sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz gesprochen. Und dann habe ich halt über die Thematik da kurz gesprochen. Und was ich aber so krass fand an dieser Folge war, dass sie eine unfassbar krasse Beziehung zu ihrer Mutter hat. Und sie gesagt hat, meine Mutter ist perfekt. Und ich war so, krass, okay, wie kann denn eine Mutter perfekt sein? Also, ne, gib mir mal ein Beispiel, also wie kann... Und was sie dann gesagt hat, das fand ich so cool, weil sie sagte, meine Mutter ist absolut, wir haben gestritten, die Türen sind geknallt, wir haben uns mega krass angeschrien, meine Mutter war stinksauer auf mich, ich habe total viel Scheiße gebaut, aber meine Mutter hat mich immer bedingungslos geliebt. Egal was war, sie hat mich immer bedingungslos geliebt. Und wenn ich in der Schule gemobbt worden bin, dann war sie da für mich. Wenn ich Scheiße gebaut habe, wenn ich so einen sexuellen Übergriff erlebt habe, hat sie für mich eingestanden. Sie hat mir immer gesagt, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und das macht sie für mich zu einer perfekten Mutter.
Mhm.
Und das finde ich, das war so prägend für mich, weil wir können nichts perfekt. Also wir sind alle nicht perfekt. Wir können nicht die perfekten Eltern sein. Wir machen alle Fehler. Ob wir als Eltern, als Geschwister, ob als Freundinnen, als Partner, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, alles perfekt zu machen. Wir haben ja alle Trigger, wir haben ja alle unsere Themen. Aber genau das, was du gerade sagst, zu deinem Sohn einfach zu sagen, ey, es tut mir leid, ich bin gerade ausgeflippt, weil mich hat was getriggert und ich habe überreagiert. Es tut mir voll leid, dass ich dich angeschrien habe, das war falsch. Oder das und das hat das mit mir gemacht, deswegen fühle ich mich gerade so. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist das, was wir am besten machen können.
Ja, ja. Absolut. Also emotionale Durchlässigkeit. Das ist auch, ich kann auch nicht mehr mit Menschen befreundet sein oder zumindest nicht wirklich befreundet sein, die das nicht können.
Mhm.
Weil ich das, ja, ich fühle es nicht, wie man so sagt. Mich interessiert zum Schluss eines, deine Freundin und du, wie ist diese Geschichte weitergegangen?
Eigentlich ist sie gar nicht weitergegangen, weil bis zu diesem Moment jetzt, wo ich da mit dir drüber spreche, wir eigentlich wirklich wortwörtlich nie wieder drüber gesprochen haben. Und ich weiß halt noch, wir haben uns einmal im Erwachsenenalter gesehen, aber da war das halt irgendwie auf so einem Klassentreffen oder sowas. Na, und dann spricht man ja auch nicht über sowas. Das heißt, bis heute ist da nie wieder irgendwie das Gespräch zustande gekommen.
Nur so ein Gedanke. Weil das natürlich genau das Thema ist eigentlich. Mhm. Ich glaube, es wäre wahnsinnig wichtig, dass sie es einmal anspricht.
Mhm.
Dass du sie anrufst und sagst, pass auf, es tut mir leid, dass ich fast 30 Jahre gebraucht habe, aber ich muss es einmal sagen, weil mir so viel klar geworden ist, auch wie das mein Leben bestimmt hat. Weil ich bin sicher, dass sie auch schreckliche Konsequenzen davon getragen hat. Und vielleicht hat sie noch viel weniger die Möglichkeit, das auszusprechen oder mit jemandem zu besprechen.
Ja.
Einfach aus Heilungszwecken, zu Heilungszwecken.
Ja, finde ich gut.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Das war Paula Lieben Lernen und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke.